Er ist auferstanden. Und das ist die Botschaft, die ich heute so gerne weitergeben darf. Jesus ist nicht im Grabe geblieben. Er lebt. Er lebt. Er sitzt heute zu Rechten des Vaters. Er hat die himmlische Regionen durchschritten, den Himmel durchschritten. Und er ist heute zu Rechten des Vaters. Und er vertritt jeden Einzelnen von uns im Gebet. Das größte Ereignis, das je die Menschen gehört und erlebt hatten, es ist die Auferstehung. Das ist die Auferstehung. Nicht die Entdeckung von Amerika 1492 von Christoph Kolumbus. Nicht die erste Mondlandung. Nicht die Atombombe, was klar die Welt gewaltig verändert hat heute. Aber die Auferstehung, die in allen Jahrhunderten die Menschen inspiriert hat und die Menschenherzen verändert hat. Und die Menschen sind nicht nur verändert, sie haben heute eine Zukunft. Sie haben eine Hoffnung und sie wissen, an wen sie glauben. Sie wissen, dass nach dem Tod ist nicht alles aus. Nach dem Tod beginnt erst das Leben. Amen. Und darum ist für uns Christen diese Botschaft so wichtig. Darum war diese Botschaft, die ersten Christen haben diese Botschaft in der ganzen Welt verkündigt. Sie haben die Welt auf den Kopf gestellt oder besser auf die Beine, weil das ist zurückgekommen, was Jesus gesagt hatte. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Aber die Menschen in allen Jahrhunderten, sie suchten Gott nicht, aber unser Gott ist so gut. Er hatte uns gesucht. Amen. Keiner von uns hat ihn gesucht, niemand. Die Bibel sagt, wir waren alle verirrt. Wir waren alle weg von Gott, aber er hat uns gesucht und er hat uns gefunden und er hat uns beim Namen genannt und er sagt, du bist mein, ich will dich haben, ich will mit dir die Ewigkeit verbringen, ich will, dass du bei mir bist, ich will, dass du dort, wo ich bin, dass du genauso dort auch bist. Und darum ist die Botschaft heute so wichtig, so aktuell wie noch nie. Heute wissen wir, dass dieser Christus in der ganzen Welt gepredigt wird. Die ganze Welt muss hören, die ganze Welt muss hören, dass er der auferstandene Christus. Er ist auferstanden und er hat uns diese Zukunft gegeben. Aber wisst ihr, er hat uns nicht nur das vom Himmel runterposaunen lassen durch die Engel. Und die Engel haben von oben runterposaunen und gesagt, Menschen, hört mal, Gott, Christus ist auferstanden. Nein, er hat auch nicht durch die Propheten uns es sagen lassen. Die Propheten sind durch die Dörfer und Städte gezogen und haben gesagt, Christus ist auferstanden. Nein. Es war auch nicht in den Zeitungen damals in Jerusalem auf der ersten Titelseite, dass Christus auch verstanden ist. Nein, Christus, Jesus ist selber gekommen. Er hat selber als Gott jeden Menschen damals, als er getroffen hat, in Jerusalem, in der ganzen Umgebung, gesagt, ich bin's, ich bin auch verstanden, ich lebe und ihr sollt auch leben. Dieser Gott, es war ihm zu wenig, dass die Menschen von ihm sagten damals, er wollte es selber. Er wollte selber kommen und jedem noch sagen, dass ich, der Christus, für euch gestorben, aber auch auferstanden bin. Und ich habe heute 10 Zeugen mitgebracht aus der Bibel. 10 Menschen oder 10 Gruppen von Menschen, die das erlebt haben. Die erlebt haben, dass Jesus tatsächlich wahrhaftig auferstanden ist. Wahrhaftig auferstanden ist. Und die erste Frau, die ihn sehen durfte, war die Maria Magdalena. Maria aus dem Dorf Magdala, nicht weit von See Genezareth. Die hat ihm nachgefolgt. Sie war ihm nachgegangen 3,5 Jahre. Und sie hat alles erlebt, was er gesagt, getan hat, Wunder getan. Und die Frau Maria, aus ihr hat Jesus 7 Dämonen ausgetrieben. Und sie wusste, was Freiheit ist. Sie wusste, was Freiheit ist. Sie wusste, was heißt, frei zu sein. Sie wusste es. Und Jesus begegnet sie. Und wisst ihr, Gott hat gesagt in seinem Wort, ja, wem viel vergeben worden ist, der liebt auch viel. Amen. Wem ist heute viel vergeben? Allen. Wenn du nur einmal gesündigt hast, ist der Himmel versperrt für dich. Es heißt, Jesus hat uns allen vergeben, allen, egal ob deine Sünde, meine groß oder klein waren, uns wurde allen vergeben. Aber die Maria wusste, was heißt, gefangen zu sein. Die Maria wusste, was heißt Angst in der Nacht zu haben. Sie wusste, was heißt Depression. Sie wusste, was heißt, wenn Dämonen die nachts nicht schlafen lassen. Sie wusste, und wenn der Mensch frei wird. Und darum ist sie voller Liebe. Und als Jesus gestorben war, die Bibel sagt, sie kommt. Sie kommt morgens früh. Sie kommt morgens früh. Maria Magdalena. Die Geschichte können wir nachlesen im Johannes-Evangelium, Kapitel 20, Vers 11 bis 18. Ich werde nicht das lesen. Ich werde nur kurz erzählen, wie es da war. Maria kommt. Und sie war erschrocken, dass der Stein weggerollt war. Sie schaute rein in das Grab. Jesus war nicht da, aber sie sah zwei Engel. Sie sah zwei Engel, sitzt einer zu seinem Kopf, wenn er da gewesen wäre, und sein zu den Füßen. Jesus war nicht da, aber die Leinentücher waren zusammengelegt, das Schweißtuch vom Kopf war zusammengelegt. Und die Maria, sie schaut nur rein und sie sieht zwei Engel. Und die Engel sagen, was suchst du? Aber wisst ihr, in diesem Moment, ich habe die Geschichte nochmal durch mein Herz und meinen Kopf gehen lassen, was da sie erlebt hatte, als sie reingeschaut hat. Sie hatte Engel gesehen, sie wollte Jesus sehen. Und wisst ihr, was sie alles gesagt haben, war für sie gar nicht wichtig. Und darf ich dir heute Morgen was sagen? Wenn wir Jesus lieb haben, dann ist es uns ganz egal, ob da Engel sind, ob Seraphim, Cherubime, ob da der Engel Gabriel kommt. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus. Es ist nicht so wichtig, ob die Engel da hunderte von Engeln stehen. Wir brauchen Jesus. Wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles. Wenn wir Jesus haben, dann haben wir das ewige Leben. Engel können uns nichts geben. Engel können uns nichts geben. Kann allein Jesus. Und Maria wusste es. Ihr war es egal, was die Engel da sagen. Sie wollte Jesus sehen, aber er war nicht da. Er war nicht da. Und sie weinte und sie weinte. Wo ist mein Retter, wo ist mein Rabbi, wo ist mein Jesus? Und sie schaute zurück und da hörte sie, wie jemand aus dem Garten kommt. Sie hörte Schritte. Sie hörte Schritte, dass jemand da auf sie zukommt. Aber sie aus Verzweiflung. Die Tränen waren voller Augen. Oder Augen voller Tränen. Und sie sieht nicht Jesus. Und das ist oft so in unserem Leben. Wenn die Schmerzen da sind, vielleicht eine Krankheit in dein Leben gekommen ist oder die Depression hat sich eingeschlichen. Wir sehen oft Jesus nicht. Aber er ist da. Wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat nur ein Wort gesagt. Er sagt, Maria. Lass uns das nachlesen. In Johannes Evangelium, Kapitel 20, Vers 17 und 18. Wo Jesus ganz persönlich zu ihr spricht und sagt, Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich und spricht zu ihm, Rabuni. Das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Nur ein Wort, Maria, und sie wusste, wer er ist. Ein Wort. Wenn Jesus nur ein Wort, meine Lieben, spricht, dann wissen wir, wer es ist. Nur ein Wort, wenn er zu uns sagt, hab keine Angst, mein Kind. Ich hab keine Angst, ich liebe dich. Egal, was in deinem Leben kommen kann, ich liebe dich. Ich weiß um dich, ich weiß ganz genau, was du denkst. Ich weiß ganz genau, was du gerade durchmachst. Ich liebe dich. Ich habe dich so sehr lieb. Ich habe alles aufgegeben. Ich habe meinen Himmel aufgegeben. Ich bin auf diese Erde gekommen, um dir zu sagen, dass ich dich lieb habe. Dass ich dich lieb habe. Und das ist die Botschaft gewesen, die erste Botschaft zu dieser Frau, Maria. Maria, hab keine Angst, ich bin bei dir. Aber rühre mich nicht an. Ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater und zu eurem Vater. Rühre mich nicht an. Die zweite Gruppe von Menschen waren die Frauen. Die zwei Frauen am Gartengrab. Wir lesen das in Matthäus 28, 9 bis 10. Die zwei Frauen, sie kommen und da war wieder die Maria. Maria war so schockiert. Maria war so fasziniert. Maria konnte das eigentlich auch nicht glauben. Dieser Messias ist hier. Er lebt. Er war doch vor 3 Tagen im Grabe. Wir haben ihn ins Grab gelegt. Ich war noch dabei. Ich konnte nicht ins Grab reingehen. Ich war aber dabei. Und dieser Jesus ist auferstanden. Er ist mir begegnet und sie konnte nochmal mit jemand an dieses Grab. Und Jesus sagt in Matthäus Vers 9 und 10, 28, diesen 2 oder 16, ja, 9 und 10, ja. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Sie aber traten hinzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen. Hier schon kommen die Frauen und sie umfassten seine Füße. Vor kurzer Zeit hat Jesus gesagt: Maria, fasse mich nicht an. Ich bin noch nicht aufgefahren. Ich bin noch nicht bei meinem Vater gewesen. Ich muss zuerst, bevor ich mit euch rede, bevor ich mit euch Gemeinschaft habe, muss ich zu meinem Vater aufgehen. Warum? Wozu? Wisst ihr, vor vielen Zeiten, da war im Himmel ein Engel namens Luzifer. Es war ein Lobpreisanbieter, ein Engel der Herrlichkeit, ein schöner Engel, ein Morgenstern hieß er. Und wenn er ging durch den Himmel, die Harfen, der Klang seinen Harfen, haben den ganzen Himmel in die Anbetung Gottes geführt. Er war so ein Engel, wo er mit voller Musik und Herrlichkeit bestückt war. Gott hat ihn so geschaffen. Und wenn er durch den Himmel ging, der ganze Himmel, die ganzen Engel haben Gott angebetet, die Milliarden von Engeln, er hat sie angeführt in die Anbetung. Und eines Tages dachte er: Wozu Gott? Ich kann doch so es tun, dass ich meinen Thron auch höher als den Thron Gottes stelle und dass die Engel mich anbieten. Eines Tages wurde er stolz, überheblich und Gott sah seine Gedanken. Er wurde runtergeworfen auf die Erde mit vielen Engeln. Und da war eine Vakanz, da war etwas falsch gelaufen im Himmel, da war die Stiftete das Heiligtum, das Allerheiligsten, verschmutzt, weil die Anbetung war nicht mehr so, wie es sein sollte. Da war Sünde im Himmel. Und Jesus musste mit seinem reinen Blut das reinigen. Das, was im Himmel falsch war. Und jetzt, meine Lieben, wenn wir heute in den Himmel kommen, wird nichts mehr Unreines sein. Egal, was da in deinen Gedanken heute ist, im Himmel wird nichts mehr Unreines passieren, weil da ist alles rein geworden. Da wird nichts mehr Unreines eingehen, sagt uns Offenbarung, Kapitel 22. Warum? Weil Jesus hat es mit seinem Blut reingewaschen. Mit dem heiligen Blut. Selbst Gott hat es gereinigt. Und darum wird dort nichts mehr rein sein. Und darum kamen die Frauen. Und Jesus war schon gekommen von seinem Vater. Er hat die Himmel durchstritten. Er hat sein Blut in das Allerheiligste reingetragen. Alles wieder rein gemacht. Und er kommt wieder zurück. Er wollte jetzt mit den Menschen Kontakt haben. Mit Menschen wieder reden. Er wollte mit den Menschen wieder essen und Gemeinschaft haben. Und jetzt kommen die Frauen wieder zum Grab. Und er erlaubt ihnen, seine Füße zu fassen, vor ihm sich zu beugen und ihn anzubeten. Und die Frauen, die gehen zurück und sie verkündigen den Jüngern, was da am Grab geschehen ist. Wir kommen zur dritten Gruppe. Es waren 2 Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Enttäuscht, verletzt, depressiv. Was war da in Jerusalem? Sie haben so lange Zeiten gewartet auf diesen Messias Jeshua. Er wird kommen eines Tages. Er wird das Reich Israel aufbauen. Sie haben so lange gewartet. Endlich mal diesen, auf den wir gewartet haben. Endlich mal er, der wahrhaftige Sohn Gottes. Er ist gekommen, um uns frei zu machen. Endlich mal haben wir Dinge erlebt, der dem Messias noch tun konnte. Blinden wurden geheilt. Lahme konnten gehen. Er, der Messias, auf ihn haben wir so gewartet. Und jetzt ist er nun ins Grab gelegt worden. Die Römer haben ihn gekreuzigt. Alles dahin, alle Hoffnung. Wo ist dieser Christus? Wo sind seine Versprechungen? Und die 2 Jünger, die Bibel sagt, sie gehen nach Emmaus. Sie gehen weg. Sie gehen weg von ihren Brüdern, von den anderen Jüngern. Sie waren enttäuscht. Meine Lieben, oft sind Menschen enttäuscht. Viele Christen sind heute enttäuscht, weil sie oft nicht verstehen, was Gott mit ihnen vorhat. Sie können es nicht verstehen oft, die Wege Gottes. Und dann werden sie enttäuscht. Sie beschuldigen Gott. Wo bist du? Der große, mächtige, liebevolle Gott. Wo bist du? Hast du nicht das und jenes gesagt? Hast du nicht das und deinem Wort gesagt? Warum passiert es noch nicht? Warum bin ich so viele Jahre krank? Warum ist das und jenes in mein Leben gekommen? Warum? Viele Menschen sind enttäuscht. Aber weil sie Gott nicht kennen, weil sie das Herz des Vaters nicht erkannt haben, darum sind so viele Menschen enttäuscht. Jesus hat das so oft erzählt den Jüngern, es muss so geschehen. Mindestens 4-mal hat er seinen Jüngern gesagt, ich muss sterben. Ich werde sterben. Ich werde mein Leben lassen für euch. Aber die Jünger konnten es nicht verstehen. Und nun ist Jesus gestorben. Und die gehen weg. Und die gehen weg. Und sie sind enttäuscht. Und das Gute in dieser Geschichte, Jesus kommt. Jesus kommt und begegnet ihnen. Er geht mit ihnen mit und sie dachten, es ist ein Wanderer, der mit ihnen mitgeht. Er macht so, als ob er nicht der Auferstandene ist. Wir haben heute Morgen darüber geredet, am Frühstückstisch. Wie kann man es so machen? Wie konnte Jesus seine Gefühle zurückhalten? Wie konnte er sich ihnen nicht gleich sofort offenbaren? Ich werde aufspringen, ich werde vielleicht etwas tun, schreien. Jungs, ich bin's. Er geht mit ihnen mit. Und wisst ihr, was er tut? Er öffnet ihnen die Schrift. Und das ist, was wir heute brauchen. In unserer Enttäuschung, in unserem Depressivsein, in unseren Krankheiten. Wir brauchen die Schrift, meine Lieben. Wir brauchen keine Wunder und Zeichen, große Erleben. Wenn wir die Schrift nicht kennen. Wir werden es nicht erleben, wenn wir die Schrift nicht kennen. Wir brauchen die Schrift. Wir brauchen das Wort Gottes. Darum ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen. Und die Bibel sagt, er öffnete ihnen die Schrift. Er öffnete ihnen die Schrift von Moses bis zum letzten Prophet. Und erzählte ihnen, dass Jesus tatsächlich leiden und sterben muss. Aber er wird auferstehen. Gott wird ihn auferwecken. Und die haben es trotzdem nicht kapiert. Und dann sind sie abends am Tisch. Und Jesus nimmt das Brot, dankt, bricht's. Und in dem Moment gehen ihnen die Augen auf. Und sie wussten, er ist wirklich, er ist es. Er ist der Messias, er ist es. Weil wir erkannt haben, genauso hat er mit uns das Brot gebrochen. Genauso, die gleichen Worte, er ist es. Er ist es. Und sie gehen zurück. Und sie verkündigen Petrus und allen anderen, dass er auferstanden ist. Petrus, der vierte. Ihr habt gedacht, warum Petrus? Simon, Sohn. Petrus, Sohn, Simon, Sohn von Jona. Petrus, der Fels. Ein impulsiver Mann. Viele Dinge mit Jesus erlebt. Viel gesehen. Auf dem Wasser ging Petrus. Und doch enttäuscht. Und doch enttäuscht. Und doch gezweifelt. Darum kann keiner von uns sagen, dass wir stark bleiben können. Wenn die Zweifel kommen, Ängste kommen, Dinge in unserem Leben passieren. Aber mit Jesus. Allein mit Jesus. Ohne Jesus kennen wir nicht. Und Jesus begegnet ihm in der Früh morgens. Wenn wir jetzt Lukas Evangelium Kapitel 24 lesen, da wird ein Satz uns gesagt, dass Jesus Petrus begegnete. Die Jünger aus Emmaus sagten, jawohl, das haben wir auch gehört. Petrus war auch heute Morgen am Grab und er hat auch was gesagt, aber wir haben das, wir kapieren das nicht. Wir verstehen das nicht. Wie kann das sein, dass Petrus, er war am Grab und er sagt, das Grab ist leer, aber wir verstehen das nicht. Petrus, 24, 34, Lukas Evangelium. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Die sagten, ja, ja, das hat auch Simon heute Morgen gesagt. Aber wir können das nicht glauben. Wir können das nicht glauben. Aber Gott hat Simon Petrus begegnet. Und wisst ihr, das war eine gewaltige Begegnung. Die Begegnung war so eine Vorstufe. Später wird Jesus noch und nochmals Petrus begegnen. Und Petrus, sein Glaube wuchs mehr und mehr. Sein Glaube wuchs so stark, bis er eines Tages bereit war, sich für seinen Herrn und Meister kreuzigen zu lassen. Sein Glaube wuchs so stark. Und meine Lieben, wir brauchen Begegnungen mit Jesus. Nicht nur einmal. Wenn du einmal irgendwann Jesus begegnet bist, oder besser gesagt Jesus dir, dann bleib nicht stehen da. Vielleicht war es vor 20 Jahren in deinem Leben, vielleicht vor 30 Jahren, vielleicht vor 10 Jahren, vor einem Jahr. Bleib nicht stehen da, geh weiter, suche Jesus weiter. Es ist so wichtig, dass wir Jesus jeden Tag erleben. Jesus erfahrbar. Ihn kann man jeden Tag erleben. Ihn kann man in der Schrift, ihn kann man im Gebet, ihn kann man in allem, was uns umgibt, wir können Jesus erleben. Und Petrus, er brauchte so viele Erlebnisse. Und das erste hier, morgens, früh. Aber er konnte noch nicht alles glauben. Er konnte noch nicht alles glauben, weil er hat auch nicht die Jünger überzeugen können. Die Jünger, die zwei aus Emmaus, die haben gesagt, ja, er hat das auch gesagt, aber wir kapieren das nicht, wir verstehen das nicht. Lasst uns, wenn wir eine Begegnung mit Jesus hatten, lasst unser Zeugnis Menschen überzeugen. Die Menschen draußen brauchen die Antworten. Sie stehen da oft mit vielen Fragen, aber wir haben die Antwort. Jesus hat uns die Antwort schon gegeben. Wir wissen, was im Wort Gottes steht. Wir haben die Antworten. Wenn du mit Jesus eine Begegnung hattest, lass es Menschen wissen. Lass es Menschen wissen. Menschen brauchen das. Und später wissen wir, Petrus hat Briefe geschrieben. Und er hat gesagt, wir haben ihn erlebt. Ja, in seine Herrlichkeit haben wir gesehen. Wir haben diesen Christus erlebt. Dankeschön, Vanessa. Sehr lieb von euch. Wir kommen zur fünften Gruppe. Es waren einmal die Jünger. Im ersten Auferstehungstag, werden wir heute sagen Sonntag, kommt Jesus. War es schon spät Nachmittag, wissen wir nicht. Ist schon so viel passiert. Er war schon im Haus, er war schon beim Vater im Himmel, er war schon überall und jetzt kommt der Nachmittag. Aber die Jünger, die haben sich verschanzt, die haben die Türe zugemacht, zu abgerügelt alles. Die hatten Angst gehabt, die Juden werden kommen und sie werden sie schnappen und auch kreuzigen. Und Jesus kommt durch die verschlossene Türe, ihm ist egal. Dem auferstandenen Christus ist egal, ob die Türe auch deines Herzens heute verschlossen sind. Wenn er klopft, dann klopft er. Tue es aber nicht so. Verriegle aber von innen deine Tür nicht so. Lass ihn rein. Und wisst ihr, er kam rein. Er hat die beste Botschaft gesagt. Er sagt Shalom. Shalom. Und diesem Shalom heißt, meine Lieben, ihr habt Ruhe. Ihr habt Frieden. Ihr habt Geborgenheit in Gott. Shalom. Shalom. Die Jünger, die waren bestimmt alle auf den Boden gefallen. Christus steht vor ihnen. Und er hat ihnen einen Auftrag gegeben. Er hat sie angehaucht und gesagt, nehmt hin meinen Heiligen Geist. Und jetzt, wem ihr die Sünden vergeben werdet, werdet die Sünde werden vergeben. Er hat den Jüngern das gesagt. Es wird nicht Gott im Himmel das tun. Es wird seine Gemeinde heute in dieser Welt tun. Weil wir und Christus sind eins geworden. Und wir haben den Auftrag, nicht, dass wir Menschen selig sprechen dürfen. Es ist nicht unser Auftrag. Aber wir dürfen den Menschen die Liebe Jesu weitergeben und sagen, Gott liebt dich. Kehre um. Komm zu Jesus. Er hat dich lieb. Er will dich bei sich haben. Kehre um. Und das ist das, was wir tun sollen. Wenn wir das nicht sagen, wird die Sünde auf den Menschen bleiben. Die Menschen müssen es wissen. Das ist unser Auftrag, weiterzugeben. Jesus hat sich bevollmächtigt und gesagt, geht hin und predigt das. Aber der Thomas war nicht da. Und die nächste Gruppe sind wieder die 11 Jünger, aber mit Thomas. Thomas war unterwegs irgendwo, wissen wir nicht, wo er war. Aber in 7 Tagen kommt Jesus wieder und er weiß, Thomas ist da. Und Thomas hat damals gesagt den Jüngern, wenn ich nicht meine Finger in seine Wundmale lege und meine Hand in seine Seite lege, werde ich nicht glauben. Werde ich nie glauben. Ich kann nur dann das glauben, was ich sehe. Wie viele Menschen sagen heute, ich glaube das, was ich sehe. Das ist kein Glauben, oder? Ich sehe euch. Ich brauche nicht glauben, dass ihr alle da sitzt, nicht entrückt sind. Ihr seid da. Das ist kein Glaube. Das weiß ich. Wie viele Menschen wollen das glauben, was sie sehen, aber das ist kein Glaube. Und da passiert etwas Grandioses, würde ich sagen. Jesus hat Thomas begegnet, sagt, Thomas, komm zu mir. Ich will dir was sagen. Lege jetzt deine Finger. Schau mal in meine Wunden. Und deine Hand in meine Seite und sei nicht ungläubig, Thomas, sondern sei gläubig. Und dann sagt er im Vers 29, er sagt ein starkes Wort und das ist so mutmachend für uns Menschen, Christen im 21. Jahrhundert. Schaut mal, was Jesus hier sagt. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das ist zu uns heute gesprochen. Jesus spricht zu uns, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Wer hat Jesus heute gesehen? Ich meine, persönlich so ganz, nicht in der Schrift, nicht im Geist. Okay. Es gibt Menschen. Und es ist schön. Es gibt so viele Menschen, denen Jesus heute begegnet. Es gibt so viele Menschen, gerade wenn wir die muslimische Welt anschauen, was Jesus heute dort tut, wie er ihnen begegnet, wie er zu ihnen kommt. Wir werden später ein kurzes Zeugnis, will ich uns zeigen, was Jesus heute in der ganzen Welt tut, wie er Menschen begegnet, wie er zu Menschen spricht. Aber hier zu Thomas, und er sagt dieses Wort, glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Wir sind glückseliger, meine Lieben. Wir sind glückseliger. Die Jünger haben damals Jesus gesehen und sie haben alles erlebt. Wunderbar. Das war für mich vielleicht ein Traum meines Lebens. Einmal nur ein Wunder zu sehen, wie Jesus einfach die Hände auf jemand legt und er aufersteht von den Toten. Aber ihr sagt, ihr seid heute glückseliger, weil ihr das nicht gesehen habt. Und doch glaubt ihr meinem Wort. Die 8. Gruppe, das waren 500 Brüder. 500 Brüder. Die 7., wir sind noch beim 7., okay, tut mir leid, super, gut, dass ihr gut mitmacht. Die 7. Gruppe, die 7 Jünger am See Genezareth, genau. Eines Tages, schaut mal, so viel ist passiert in diesen Tagen in Jerusalem. Und die 7, die gehen weg. Die Bibel sagt, sie gehen weg nach Tiberias, zum See Genezareth. Und Petrus sagt, Jungs, ich bin müde, ja, alles ist schön gut, Jesus mit ihm, ja, aber ich weiß nicht, ob alles stimmt. Und wir gehen besser Fische fangen, da bin ich sicher. Da weiß ich, das ist mein Job, ich habe viele Fische gefangen und da kann ich durchkommen. Aber mit Jesus, die haben irgendwie ihre Probleme noch gehabt. Ich komme zum Schluss, was da noch passierte. Die Menschen, die zweifelten. Wenn auch Jesus ihnen begegnet hat. Und darum ist es gar nicht wichtig, ob wir Jesus gesehen haben oder nicht. Wichtig, dass wir glauben. Auf den Glauben kommt es drauf an. Ob wir dem glauben oder das glauben, was die Bibel uns sagt. Wir können Jesus 5-mal sehen und doch ist schwierig, wenn wir nicht glauben. Es geht um unser Glaube drauf an. Und darum sind die weg nach Tiberias und sie gehen auf wieder Fische fangen. Die ganze Nacht haben sie Fische gefangen und nichts passierte. Schwere Nacht. Und morgens, als sie müde waren, steht Jesus am Ufer. Und er verurteilt sie nicht. Er kritisiert sie nicht. Er sagt einfach, Jungs, Kinder, habt ihr nichts zu essen? So ist unser Jesus. Er verurteilt dich nicht und mich. Wenn wir fallen, wenn wir etwas Falsches machen, ein böses Wort gesagt haben, er verurteilt nicht. Er hat die Sünde schon verurteilt. Am Kreuze von Golgatha. Er verurteilt heute keinen. Er wird kommen als Richter. Für die, die das nicht glauben. Aber für die, die das glauben, wird er kommen als Retter. Und darum verurteilt er uns heute nicht. Und sagt, Kind, hast du was zu essen?
Hast du was zu essen? Und die sagen, nein, wir haben nicht. Meister, wir haben nichts. Und er sagt, werft eure Netze zur Rechten des Bootes und ihr werdet was bekommen. Ihr werdet was fangen. Und wisst ihr, sie haben so viel Fische gefangen. So viel. Und dann sagte Johannes, Petrus ist der Herr. Ganz genau, ich weiß, ist der Herr. Und die gehen. Die schwimmen schnell zum Ufer. Und am Ufer hat Jesus ihnen schon etwas vorbereitet. Eine tolle Mahlzeit. Frühstück war da für sie vorbereitet. Sie konnten mit ihm Gemeinschaft haben. Und wir wissen die Geschichte, die Bibelkenner wissen, was da passierte. Da passierte etwas ganz, ganz Spezielles für Petrus. Jesus sagt, Petrus, Simon, Sohn von Jona, liebst du mich? Dreimal. Weil er dreimal sich abgesagt hat. Und darum kommt Jesus zu uns heute und sagt, liebst du mich? Zu jedem. Liebst du mich? Jetzt kommen wir zum achten Punkt. Das sind 500 Brüder. In 1. Korinther Kapitel 15, Vers 6, lass uns mal diesen Vers lesen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Die Bibel sagt uns nicht, wo er ihnen erschienen ist. Auf welch einer Konferenz war es? In Jerusalem, in Nazareth, auf dem See, am See Genezareth, wo auch immer. Wo auch immer Jesus sie getroffen hat. Aber ich glaube, nicht alle waren da gläubig. Nicht alle glaubten an Jesus, nicht alle, aber als sie eine Begegnung mit Jesus hatten, konnte der Mensch nicht anders als nur Jesus vertrauen. Er hat ihnen erzählt von der Liebe des Vaters, dass er beim Vater war und er hat erzählt, dass er eines Tages sie wieder zurückhaben will, bei sich. Und sie glauben, darum sagt uns Paulus in diesem 1. Korintherbrief, er sagt, die Brüder, die waren alle jetzt überzeugt von der Liebe Christi, sie waren alle überzeugt, dass Christus lebt. Wie gesagt, wenn jemand eine Begegnung mit Jesus hat, er kann nicht schweigen. Und da habe ich ein kurzes Video mitgebracht von einem ehemaligen Moslem. Er wohnt in Stuttgart, aus Bosnien. Wie er Christus gefunden hat, wer er war, ein Krimineller, Mafiosi. Und wenn Christus wirklich uns begegnet, was da passieren konnte. Okay, lass uns mal kurzes Zeugnis nun anschauen.
Servus, mein Name ist Elmas, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Stuttgart und ich möchte euch einfach erzählen, wie der Herr Jesus Christus mir begegnet ist. Ich war früher gewalttätig, ich war bei mehreren Messerstechereien dabei, ich war bei einer Schießerei dabei, ich war bei 4 oder 5 SEK-Einsätzen dabei, ich weiß selber nicht mal mehr genau, wie viel das waren. Und ich glaube, das alleine zeigt schon den Ausmaß, in was für einer Welt ich gelebt habe. Es ist dann so weit gegangen, dass ich irgendwann mal angefangen habe, Drogen zu nehmen. Ich habe alle möglichen Drogen genommen, einfach, dass ich meine Schmerzen betäube, dass ich dieses Leben, was mich unzufrieden gemacht hat, einfach ausblende. Es ging dann auch so weit, dass ich dann krank geworden bin. Ich habe Panikattacken bekommen, ich habe Depressionen bekommen, schwere Depressionen. Ich habe Suizidgedanken bekommen. Es ging dann auch so weit, dass ich nachts einfach aus dem Haus raus musste, weil ich Angriffe hatte, immer bei Sonnenuntergang. Und ich bin dann verzweifelt draußen rumgelaufen, ich habe geweint, ich wollte mein Leben ein Ende setzen. Und dann ist mir Gott begegnet, und zwar durch die Bibel. Ich habe mir eine Bibel-App runtergeladen, weil ich konnte zu Hause nicht mit einer Bibel ankommen. Ich würde gleich verstoßen werden, da ich aus einem islamischen Hintergrund komme. Und in dieser Bibel-App habe ich dann angefangen, im Neuen Testament zu lesen. Da habe ich den Herrn Jesus Christus kennengelernt. Diesen Jesus, der die Menschen heilt, der niemanden ablehnt, niemanden verurteilt, der sein Leben opfert für alle, und zwar nicht nur für seine Freude, sondern für die ganze Welt. Ich habe mich dann über die Buße informiert, wie ich das alles ablegen kann, dieses sündige alte Leben, wie ich geführt habe. Ich habe ein Blatt Papier genommen und ich habe mir alles notiert, was man mir angetan hat von klein auf. Ich habe alles notiert, was ich den Menschen angetan habe. Und ich habe mir auch alles notiert, was ich mir selber angetan habe, sei es durch Drogen oder Schlägereien und so weiter. Bin auf meine Knie und ich hab einfach bekannt, Herr Jesus, ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Und ich bin bereit, Herr, damit aufzuhören. Herr, ich glaube, dass du runtergekommen bist auf diese Welt. Du wurdest gekreuzigt für mich und am dritten Tag bist du auferstanden. Ich nehme dich als meinem Erlöser an. Amen. Ich bin schlafen gegangen und in derselben Nacht hatte ich eine Vision. Da habe ich den Herrn Jesus Christus gesehen. Und in derselben Woche wurde ich geheilt. Jesus Christus lebt und Jesus Christus heilt auch heute. Ich bin das lebendige Beweis dafür, dass Jesus lebt und dass er auch noch heilt. Ich verdanke ihm alles und seitdem hat sich mein ganzes Leben verändert, denn Nachfolge kostet was, wie wir auch in der Bibel lesen. Es kann sein, dass du deine Familie verlierst, es kann sein, dass du deine Freunde verlierst, aber ich möchte euch auf jeden Fall eins mitgeben, es lohnt sich. Es lohnt sich, für Jesus Christus alles zu verlieren, es lohnt sich, für Jesus Christus zu leiden, es lohnt sich, diesen Weg mit Jesus Christus zu gehen. Und das habe ich getan. Jesus wird dir den Frieden geben, den du nie hattest. Er wird dir eine Liebe in dein Herz legen, die du nie hattest. Er wird dich segnen in allen Bereichen deines Lebens, wenn du seine Gesetze befolgst und diesen Weg mit ihm gehst und seine neue Welt baust. Ich möchte euch ermutigen, euch mal mit der Bibel zu beschäftigen und diesen Jesus Christus zu kennenlernen, der lebt und der für dich gestorben ist.
Nur eine Begegnung durch die Bibel. Er fing an, die Bibel zu lesen. Gott begegnete sich ihm durch sein Wort. Ich komme zum 9. Punkt. Jakobus, der Bruder des Herrn, 1. Korinther 15, Vers 7, wird uns gesagt, Jakobus oder Jesus hat seinen Bruder, seinen Halbbruder, werde ich besser so sagen, begegnet. Jakobus. Sehr interessant. Jesus begegnet dem Jakobus. Und er kommt zu ihm und sagt, Jakobus, ich bin derjenige. Ich bin Christus. Wissen wir aus der Bibel, dass die Brüder und die Mutter, sie war schwer zu glauben. Von der Mutter wird es weniger gesagt vielleicht, aber sie waren auch oft da. Sie kamen, aber Jesus sagt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und eines Tages haben die Brüder in Johannes 7 ihn rausgefordert und gesagt, geh doch nach Jerusalem und zeig doch dich, wenn du der Messias bist. Zeig doch dich der Welt. Mach doch Wunder und zeig ihnen, dass die Menschen endlich mal richtig an dich glauben. Weil die Brüder wird gesagt, glaubt denn nicht an ihn. Aber Jesus kommt in seine Familie. Er hat seine Familie nicht alleine gelassen. Er hat ihre Fragen beantwortet. Die Brüder, die Schwester, alle, die ihm seine Familie, wir wissen, er hat mindestens 4 Brüder gehabt, Halbbrüder und 2 Schwestern, mindestens 2 Schwestern, was die katholische Kirche verneint, aber die Bibel sagt uns ganz genau, der hatte Geschwister gehabt und er kam in seine Familie. Und das ist so wichtig, meine Lieben, dass wir unsere Familie schätzen, für unsere Familie beten. Das sind die Menschen, die Gott uns aufs Herz gelegt hat, mit denen wir unterwegs sein sollen und mit denen wir Ewigkeit verbringen. Und ich weiß, in vielen Menschen sind auch verstörte oder zerstörte Beziehungen. In vielen Familien sind zerstörte Beziehungen, weil der Teufel das getan hat. Aber wir müssen hingehen. Wenn wir noch nicht hingehen können, dürfen wir beten. Und das ist unsere Aufgabe. Jesus ist gegangen. Jesus hat begegnet Jakobus und wisst ihr, was aus Jakobus passiert ist? Er wurde später zu einem Pastor der größten Gemeinde in Jerusalem. Und er hat einen Brief geschrieben an die Gemeinden. Dieser Mann, wenn Jesus begegnet jemanden, er bleibt nicht das, was er war. Und ich komme zum Schluss, zum letzten Punkt. Die 11 Jünger auf dem Berg in Galiläa. Und das wollen wir mal miteinander lesen. Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Matthäus 28, 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa und auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Die 11. Es geht um die 11. 11 Jünger. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat hinzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Die Jünger, er hat sie bestellt auf den Berg in Galiläa und sie kommen. Die Elf, die kommen und sie fielen vor ihm nieder auf die Knie und sie beteten ihn an. Und wird gesagt, manche zweifelten. Aber wisst ihr hier in dieser Geschichte, was mich fasziniert. Jesus, er sah das Herz von jedem und er sah ihre Gedanken und ihre Zweifel. Aber er hat ihnen nicht gesagt, warum zweifelst du? Er hat ihnen das Beste oder die beste Botschaft gegeben. Er sagt, geht und predigt das Evangelium. Und wenn wir das Evangelium predigen werden, mein Lieben, werden wir nicht mehr zweifeln. Die Zweifel kommen dort, wo wir nichts machen. Die Zweifel kommen dort, wo wir wirklich für Gott nicht arbeiten. Da werden immer Zweifel kommen. Wenn wir unterwegs sind, wenn wir für die Sache Jesu unterwegs sind, da werden die Zweifel gehen müssen. Weil je mehr wir mit Jesus unterwegs sind, je mehr wir seinen Auftrag erfüllen wollen, je mehr wir ihn, seinen Namen ehren wollen, da wird er sich präsentieren. Da wird er, und die Bibel sagt in Lukas Evangelium, Kapitel 24, und als die Jünger gingen, hat er das Wort, ihr Wort, bestätigt mit Zeichen und Wunder. Wenn wir gehen, wird Jesus tun. Und darum wusste er, die zweifeln, okay, ist gut. Aber wenn sie gehen werden, sie werden nicht mehr zweifeln. Und wir wissen, die Jünger gingen. Und da passierte die große Dinge. Nach kurzer Zeit, nach 60 Tagen, passierte etwas Gewaltiges in Jerusalem. Nach der Auferstehung. Eine Gemeinde. Die Gemeinde Jesu wurde ins Leben gerufen durch Petrus. Er predigte, ein Fischer von Bethsaida predigte den Lehrer, den Schriftgelehrten, den Pharisäer, den Sadduzäer und die viele, viele haben sich dann bekehrt. Wenn der Geist Gottes auf uns kommt, wenn wir mit dem Geist Gottes erfüllt sind, wenn wir den Auftrag Jesu wahrnehmen, wie wir hingehen, Gott wird es tun, meine Lieben. Darum tu Schritte, mach in deinem Alltag Schritte für Jesus, wenn sie auch kleine sind, wenn ein Schritt und noch ein Schritt und morgen noch ein Schritt. Aber wenn wir stehen bleiben, passiert wenig. Wie wir gehen werden, wird Jesus sein Wort bestätigen. Amen. Wenn wir gehen, wird sein Wort bestätigt werden. Und da wollen wir heute Nachmittag sehr gerne den Menschen draußen diese Liebe Jesu weitergeben. Das ist so ein Vorrecht, dass wir heute in der Freiheit auf dem größten Marktplatz Deutschlands das Evangelium predigen dürfen. Heute Morgen passiert in Sri Lanka, wer die Nachrichten gehört hat, viele Menschen, mehr als 100 Menschen sind gestorben. Die Attentäter, 6 Attentäter. In den Kirchen, in 3 Kirchen sind Menschen umgekommen. Unsere Brüder. Weil sie feiern wollten das Auferstehungsfest. Wir dürfen in der Freiheit heute leben. Wir dürfen heute noch die Zeit genießen. Wir wissen nicht, wie lange. Darum lasst uns die Zeit auskaufen. Alles, was wir haben. Wir haben die Zeit. Das Beste, das Wertvollste, was wir in unserem Leben haben, die Zeit. Die Jünger sind losmarschiert. Sie haben erzählt und wir haben die Nachricht heute gehört. Lass uns weitergehen, damit unsere Nachkommen, unsere Kinder das genauso hören, dass Jesus lebt. Er ist auferstanden. Amen. Und er lebt und er wird bald kommen. Und wir freuen uns darauf. Amen. Lass uns bitte aufstehen. Mein Gott, ich danke dir von Herzen. Mein Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen. Ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus, für sein Leben, aber auch für sein Sterben und die Auferstehung. Danke für die Botschaft, die wir heute gehört haben, dass du lebst, Jesus. Und viele Menschen haben das bezeugt. Viele Menschen haben das erlebt, dass du der wahrhaftige, wirklich Gottes Sohn bist, der auf diese Erde gekommen war, für uns zu sterben, aber auch auferstehen, damit wir heute leben. Du hast gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus, danke für die Botschaft. Danke für den Glauben, den du uns schenkst. Wir können den Glauben in uns selber nicht produzieren, aber danke, dass du uns den Glauben auch geschenkt hast. Du hast gesagt in deinem Wort, dass der Glaube ist aus Gnaden uns geschenkt worden. Und danke, dass wir in dieser Gnadenzeit leben dürfen. Danke, dass wir glauben dürfen dein Wort. Vater, ich danke dir, dass dein Wort heute hinausgeht darf, dass dein Wort heute überall gepredigt wird, Vater. Ich danke, dass du in jeder Kirche, in jeder Gemeinde heute dein Wort gesegnet hast. Ich danke, dass die Auferstehungsbotschaft Menschenherzen berührt hat. Vater, lass Menschen nicht gleichgültig werden. Lass sie nicht lau bleiben, Jesus. Lass sie an deinem Wort festhalten. Lass sie wirklich an deiner Botschaft wirklich festhalten, dass du der Wahrhaftige, der Starke, der Gute, der gnädige Gott heute jedem noch zusprichst. Ich liebe dich und ich will, dass du bei mir bist. Ich will, dass du eines Tages meine Herrlichkeit siehst. Ich will, dass du eines Tages auf meinen schönen Straßen aus Gold gehst. Ich will, dass du dort bei meinem Vater bist. Ich will, dass du bei mir bist, wo ich bin. Vater, ich danke dir, dass du uns so wert geachtet hast. Dass du uns so wert geachtet hast und dass wir heute dich anbeten dürfen. Und wir lieben dich von Herzen und wir beten dich von Herzen an. Und danke, Herr, dass wir deine Kinder sind und dass wir in dieser Hoffnung heute leben dürfen, dass du, Jesus, eines Tages kommen wirst. Eines Tages kommen wirst und wir werden zu dir gehen. Aber heute sind wir bereit zu gehen. Wir sind bereit, dein Evangelium, deine Liebe, deine Botschaft hinauszutragen. Danke, Vater, dass du uns so Kraft schenkst und dein Segen in Jesu Namen. Und das ganze Volk Gottes sagt: Amen. So sei es. Wir nehmen bitte Platz.